Über die Gnade Gottes, unverdienterweise bekommen wir das ewige Leben, unverdienterweise bekommen wir Heilung, unverdienterweise bekommen wir den Heiligen Geist, alles unverdienterweise. Nicht so, wie es im Alten Testament früher, im Alten Testament, da musstest du Opfer bringen, da musstest du auf vieles verzichten und dann endlich mal, wer weiß, vielleicht kriegst du Gnade. Aber heute, Lob und Dank, seit Golgatha, wir wissen, Jesus hat alles vollbracht, alles getan. Ich muss nur kommen und mich beschenken lassen. Die Gnade muss angenommen werden. Und das fällt vielen Menschen schwer, die Gnade anzunehmen. Ich habe eine alte Geschichte gelesen irgendwo. Das war also noch die Feudalherren waren Großgrundbesitzer und da waren Leute, das ganze Dorf war verschuldet bei diesem Großgrundbesitzer. Und irgendwann hat er dann gedacht, jetzt, ich muss doch was Gutes tun und ich muss den Leuten die Schuld erlassen. Aber es war ganz harter Feudalherr, also Großgrundbesitzer und keiner traute ihm. Dann hat er ausgeschrieben, um 12 Uhr im Rathaus müssen sie kommen, alle Rechnungen und Schuldscheine mitbringen und dann wird es also einen Erlass geben. Also sie sollen mitbringen. Und vom Rathaus ist große Versammlung, alle gucken und wer geht rein, keiner traut sich rein. Schließlich so ein altes Ehepaar traut sich reinzugehen und geht rein und die sagen, die kommen gar nicht mehr raus. Also der wird sowieso nichts erlassen, also der macht nur Sprüche. Und was ist? Der sagt, ihr müsst hier bleiben jetzt bis nach 12. Und sie blieben bis nach 12 und dann als die 12 Uhr geschlagen hat, die Glocke, kamen sie raus, alles bezahlt, alles vergeben, alles erlassen. Das ist Gnade, Gnade muss angenommen werden. Weißt du, viele sind zu stolz für die Gnade. Ich lasse mir doch nicht schenken. So, bevor ich auf das Thema eingehe, Gnade ist ein Skandal eigentlich im Grunde, möchte ich also für morgen herzlich einladen. Morgen wird Erntedank-Gottesdienst sein, wird Abendmahl sein. Wir werden also morgen ein volles Programm haben und dann anschließend noch ein bisschen ja, Gemeinschaft, Kaffee und Kuchen und dergleichen. Also ich möchte euch ganz herzlich einladen für morgen. Am Mittwoch wird das Thema sein, entdecke die Kraft Gottes. Morgen werde ich über die Versorgung sprechen. Gott versorgt uns und Gott hat uns wirklich wunderbar versorgt. Wir haben nicht immer das gehabt, was wir uns vielleicht gewünscht haben, aber Gott gab genug Wasser und genug Brot. So, und wir leben alle und freuen uns der Gnade Gottes. Also, entdecke die Kraft Gottes. Am Mittwoch, am Freitag wird das Thema sein, Jesus macht alles neu. Weißt du, ist es nur vielleicht ein Spruch oder nur Einbildung? Was macht er neu? Was wird bei uns erneuert? Am Samstag, nächste Woche, da heißt es, erlebe Engelbesuche. Also ich lade dich herzlich ein, Engelbesuche zu erfahren. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt, den Heiligen zu dienen. Und Engel, die wollen was tun. Die Engel Gottes. Nicht nur, dass sie am Thron dort Halleluja singen. Nein, sie wollen hier für uns kämpfen, für uns streiten. Engel Gottes wollen uns tragen. Und den letzten Dienst, den die Engel Gottes machen werden, die werden die Erlösten heimtragen. Wir werden nach Hause getragen, Engeldienste, erwarte Engelbesuche. Abraham, der saß in der Mittagszeit vor seinem Zelt und dann plötzlich kommen drei Männer vorbei. Und der hat sofort gewusst, das sind keine gewöhnlichen Männer, das sind Engel Gottes. Und in meiner Bibel heißt es, manche haben sogar unwissend Engel beherbergt. Erwarte Engelbesuche, sei offen dafür. So, nebenbei. Und dann nächsten Sonntag, also übernächsten Sonntag, nicht den übernächsten Sonntag, vertraue Gott in allen Dingen. Die Gnade. Wir wollen uns über die Gnade unterhalten. Gottes Gnade kennt keine Grenzen. Wenn Gott gnädig ist, ist er gnädig, vergibt er alles, rechnet nicht auf. Er rundet immer nach oben auf, nicht nur nach unten. Er ist nicht kleinlich. In Römer Kapitel 10, Vers 9 heißt es, die Gnade Gottes ist erschienen, um allen Menschen Rettung zu bringen. Deshalb ist die Gnade Gottes da, um Rettung zu bringen. Gnade ist die Liebe Gottes ohne Gegenleistung. Wir denken immer nach römischer Art und Weise. Ich gebe dir und du musst mir was zurückgeben. Bei der Gnade Gottes ist, er gibt dir, du musst ihm nichts zurückgeben. Kannst auch gar nicht, selbst wenn du es möchtest. So, die Geschichte von Simson zeigt, was Gnade ist. Egal wie lau, wie träge wir sind und wie unvorsichtig wir sind. Simson war sehr unvorsichtig, hat mit dieser Delilah gespielt und dann hat er seine ganze Kraft verloren, aber dann irgendwo im letzten Moment seine Haare sind gewachsen und die Locke hat wieder Kraft bekommen und dann nimmt er und reißt er die Säulen des Tempels, der Dagon-Tempels und da heißt es, und er hat an seinem Tod mehr Menschen getötet als in seinem ganzen Leben, mehr Philister. So, Gott gibt noch Gnade. Seine Augen wurden ausgestochen, aber trotzdem hat Gott ihn lieb gehabt. Er war ein berufener Gottes. Jeder kann durch den Glauben an Jesus gerettet werden, ohne Ausnahme. So wie der verlorene Sohn, der kommt nach Hause. Mein Vater hat Brot die Fülle. Das ist Gnade. Der Vater nimmt ihn auf, setzt ihn wieder ein. Und er ist nicht nur Tagelöhner, sondern er ist jetzt der richtige Sohn. Der kriegt einen Ring, kriegt neue Kleider. So, jeder, der zu Jesus kommt, kann gerettet werden, ohne Ausnahme. Ob er Versager ist, ob er ein Außenseiter ist, egal was du vorher warst. Geschwister, ist es so wichtig, die Gnade, die schaut nicht, was du vorher warst. Du musst auch nicht groß beichten und Sünde bekennen, was die katholische Kirche daraus gemacht hat. Also du musst beichten und büßen und dich kasteien und quälen. Nein, Gnade ist umsonst, unverdienterweise. Der Verbrecher kann nach Hause kommen und er wird begnadigt. Ein Alkoholiker, ein Drogenabhängiger, ein Selbstmordgefährdeter, ein Gefangener, der kann nach Hause kommen, wie der verlorene Sohn. Alles verspielt, alles verloren und er kann kommen. Und er nimmt die Gnade an. Die Gnade muss angenommen werden. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und ich weiß, mein Vater hat wohl die Fülle. Du kannst gar nicht schlecht genug sein, um in den Himmel zu kommen. Verstehst du? Gar nicht schlecht genug. Gott liebt Sünder. Jesus nimmt die Sünder an. Gott, Jesus kam, um Sünder zu retten. Und Gnade ist ein Skandal. Verstehst du? Der Lump, dieser Verbrecher, dieser Ganove, der wird begnadigt. Stell dir mal vor, ein Massenmörder, der bekehrt sich im letzten Moment und er ist oben bei Gott. Das können wir mit unserem Geist nicht vorstellen. Ein Verbrecher, der kommt nach Hause und der wird angenommen. Gnade ist so skandalös, macht die Sünder frei, gebundene, geistig gebundene macht er frei. Und Gnade ist nichts für selbstgerechte, scheinheilige Menschen. Gnade ist nur für Sünder da. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Und diese Spannung können viele Christen nicht ertragen. Und den nimmt Jesus an und den macht er zu einem Heiligen. Und so ein Apostel sogar, denkt nur an Apostel Paulus, was für ein Verbrecher er war. Er sagt selber, ich bin der größte Sünder, der Schlimmste. Wie viele Menschen hat er auf dem Gewissen? Und gerade aus dem macht er dann einen Apostel und nicht aus diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass wir nur aus der Gnade leben, unverdienterweise. Die denken, ich muss was tun, um in den Himmel zu kommen. Nein, es ist umsonst. Gott ist anders als die Frommen, die Pharisäer und so weiter, die sich immer von Menschen isolieren. Nein, Gott geht auf die Sünder zu. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz, heißt es. Und fragt nicht, was er für Sohn ist und was für eine Tochter ist. Selbstgerechte, die wollen immer was verdienen, immer was tun, immer was leisten. Aber sie kennen die Wesensart Gottes nicht. Gott akzeptiert Menschen in ihrer Schwachheit, in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer zu kurz kommen, in ihrem Versagen. Gott akzeptiert diese Menschen in ihrer Verdorbenheit. Jesus starb für Sünder, er starb nicht für die Gerechten und die Heiligen. Er starb für Sünder, so wie du und ich. Paulus schreibt in Titus Kapitel 3, Vers 4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilands Gottes Jesus erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht, sondern nein, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Er hat uns errettet nach seiner Barmherzigkeit. Wir haben es nicht verdient. Die Wiedergeburt haben wir es nicht verdient. Die Erneuerung im Geist haben wir nicht verdient. Und dann hat es sein Geist sogar reichlich ausgegossen. Gott spart nicht. Gott ist nicht kleinlich, er gibt großzügig. Die Gnade wird großzügig verteilt. Jeder kriegt es. Ob bewährt ist oder nicht, wie würden das so sagen? Nein, der kriegt es nicht, die ist noch nicht oder der ist noch nicht so weit. Aber Gott schaut nicht, wie weit du bist. Er ist gnädig. Er ist gnädig. Die Gnade, der Heilige Geist kommt zu Menschen, macht sie zu Erben Gottes, zu Kindern Gottes. Und zwar, die werden so wiederhergestellt, wie Gott es am Anfang wollte. Gnade ist ein juristischer Akt. So, das fühlst nicht viel. Wenn du Gnade erlebst, da siehst du nur, meine Rechnung ist bezahlt. Verstehst? Mein Schuldschein ist zerrissen. Und du bist wieder der, den Gott haben wollte. Also Gnade ist so Amnestie, ich würde sagen Generalamnestie für uns Menschen. Er vergibt uns nicht nach unserem Art und Weise, sondern großzügig. Wenn er vergibt dir die Sünden, die du gestern getan hast, die du heute tust und die du noch morgen tun wirst. Er vergibt uns alle unsere Sünden und heilt alle unsere Gebrechen. Die Gnade. Weißt du, das ist vielleicht das Erste, was wir erleben und erfahren. Und wir sollten uns viel mehr freuen. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Ich habe es gar nicht verdient. Gnade ist ein Skandal. Ein Skandal. Deshalb, die Strafe ist vollständig erlassen. Die Ungerechtigkeit, in der wir drin steckten, aus der sind wir befreit, erlöst. Wir werden nicht mehr belangt wegen dem und dem. Wenn Gott dir deine Sünde vergeben hat, dann wirst du nicht nochmals irgendwann mal angeklagt, wenn du rückfällig wirst. Wenn die Sünde vergeben ist, ist sie vergeben. Die ist ungeschehen. Und Gott hat unsere Sünden versenkt dort, wo das Meer am tiefsten ist, und ein großes Schild aufgehängt, Angeln verboten. Er denkt nicht mehr. Er wirft die Sünde, deine und meine Sünde, wirft er hinter sich. Das ist Gnade. Jesus hat uns vollkommen gereinigt, wie im Titusbrief wir gelesen haben. Er hat uns entsündigt, geistlich entlaust. Da sind keine Parasiten mehr in unserem Leben. Also wir sind befreit. Wir sind, weißt du, die Gnade ist ein Ereignis. Deine Sünden sind durch den stellvertretenden Tod Jesu gesühnt für alle Zeit und Ewigkeit. Ist ein Rechtsverhältnis, wo du jetzt reinkommst. Du bist jetzt vor Gott, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Rein, heilig. Und deshalb kannst du auch den Heiligen Geist empfangen. Denn in meiner Bibel heißt es, nur die reines Herzen sind, die werden Gott schauen und die werden den Heiligen Geist bekommen. Und in dem Moment, wo du die Gnade erlebst, bist du frisch gebadet, frisch wieder hergestellt, vollkommen neu. Du wurdest adoptiert, wurdest angenommen. Man hat dich erwählt aus der Welt heraus und du bist jetzt ein Kind Gottes. Nach Römer 8, da bist du jetzt Sohn Gottes. Der Heilige Geist gibt dir Zeugnis, jetzt bist du ein Eigentum des Herrn. Gnade ist ein Skandal. Ein Skandal für den normalen Spießbürger, religiösen Menschen. Ein Skandal. Gerade den nimmt er an. Der sich so gar nicht so gut vorkommt. Wir denken manchmal, ich muss doch richtig geistig stabil sein, ich muss voll Heiligen Geistes sein, dann erlebe ich Gnade. Nein, ich habe die schönsten Stunden, Gnadenstunden erlebt, wo ich mich ganz schlecht und hundeelend gefühlt habe. Gnade ist etwas für Menschen, die hundeelend sich fühlen, schlecht sind und versagt haben. Und in dem Moment weiß der Mensch, du, ich habe nichts zu bringen. Alles, Gott, bist du. Alles bist du. So, ich muss nichts tun, ich muss nur kommen und sagen, Heiland, verzeih mir, vergib mir. Ich muss nur um Verzeihung bitten. Gnade ist, dass Gott eine Ausnahme macht. Er bricht die Gesetze massenweise. Wenn er einen Menschen begnadigt, bricht er alle Gesetze. Denk nur an diese Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wurde. Und Jesus sagt, also wenn ihr die steinigen wollt, bitte macht es. Aber wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann sind sie nacheinander gegangen. Und dann sagt Jesus auch, und ich steinige dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gnade gibt uns nicht narrenfrei, dass wir weiter sündigen. Nein, Gnade macht uns vorsichtig. Ich will nicht nochmals in den Schlamassel hineinfallen. Das Einzige, was ich zu meiner Erlösung beitragen kann, sind meine Sünden. Meine Schuldscheine. Die unbezahlten geistlichen Rechnungen. Ich habe mir so viel vorgenommen und habe nichts geschafft. Geht es dir nicht manchmal auch so? Dann nimmst du so viel vor, was du alles so machen möchtest, und da fällt es durch und da fällt es durch, und da sind wir von der Gnade abhängig. Weißt du, wenn es nur nach unserem Geist gehen würde, würden wir schon Heilige, aber unsere Taten sind genau das Gegenteil. Gnade verdrängt die Verdammnis, die Schuldgefühle, das Negative in uns, und dann kannst du sagen, wenn der Teufel dich anklagt, was willst denn du? Ich habe Gnade bekommen, ich bin begnadigt. Gnade verdrängt die Folgen der Sünde. Gnade verdrängt die Dämonen, die dich anzeigen und anklagen. Weißt du, der Teufel ist der Staatsanwalt. Und er klagt uns vor Gott an. Aber die Gnade ist es. Ich habe ihn begnadigt. Ich habe ihm vergeben. Ich trage ihm nichts mehr nach. Gnade ist etwas Wunderbares. Wenn wir die erlebt haben, dann lebst du anders, viel freier, viel gelassener. Und du weißt, mein Vater ist ein gnädiger Vater. Der ist nicht der Strenge mit der Rute und Keule und Riemen und sonst. Der quält mich nicht und plagt mich nicht. Nein, wenn ich zu ihm komme und ihm demütig bin, dem schenkt er Gnade. Gnade wird dem Demütigen gewährt. Und da komme ich schon zu meinem Thema. Die Gnade Gottes ist grenzenlos, wenn du demütig bist. Wenn du aber arrogant bist und sagst, ja, ich habe es zwar mir vorgenommen und dergleichen, ich kann, wenn das nächste Mal werde ich mir vornehmen, aber du wirst das nächste Mal genauso durchfallen und auf die Nase liegen. Denn Gnade ist ein Geschenk, unverdientes Werk Gottes. Gnade ist, dass Gott dich akzeptiert, dass Gott dich annimmt, so wie du bist, mit deinen Vorteilen und deinen Nachteilen. Gott liebt dich nicht nur wegen deinen Vorteilen, Gott liebt dich auch wegen den Nachteilen. Und das ist das Wunder der Gnade. Das Wunder der Gnade ist, dass Gott dich so liebt, wie du wirklich geschaffen worden bist. Und wir haben alle irgendwo einen Macken. Lass uns ehrlich sein. Und lass uns nicht da was machen, also ich bin vollkommen. Nein. Die Gnade ist nicht für die Vollkommenen, die Gnade ist für die Unvollkommenen. Gott gibt uns allen seine Gnade, und zwar ganz und vollkommen, damit wir wirklich glücklich sind, fröhlich sind, damit wir nicht irgendwie so einen Makel, so einen Geschmack der Sünde noch an uns haben. Er vergibt uns, und zwar ratzeputz. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Weißt du, diese Generalamnestie, euch sind die Sünden vergeben. Das ganze Volk. Weißt du, wir sollen das Evangelium verkündigen und den Menschen sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Leb nicht mehr da drin. Halt dich nicht an deinen Sünden. Lass dich nicht mehr erinnern an deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit ist passé. Die ist vergangen. Der Teufel erinnert uns immer wieder. Denk dran. Und nur so brechen wir die Macht der Sünde, indem wir die Gnade akzeptieren und sagen, mir das Erbarmen widerfahren. Erbarmen, der ich nicht wert bin. Einfach, dass du dich über das Erbarmen freust und dir nichts anhängen lässt. Unsere Erlösung ist nicht unser Verdienst, sondern eine ganz freie Gabe Gottes. Jeder, der will, der kann es haben. Keiner muss es haben. Aber du darfst deine Sünden bekennen und er vergibt dir alle deine Sünden. Ich denke nur an die Geschichte von dem Schächer am Kreuz, Lukas 21, Vers 40. Der Schächer am Kreuz, beide lästern, beide schimpfen, beide werden hingerichtet. Und plötzlich der eine sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der hat Erbarmen bekommen. Heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Ohne Vorleistung. Der hat nicht mehr vom Kreuz runtersteigen können, sich taufen lassen oder Zehnten bringen oder sonst irgendwie ein paar gute Werke tun können. Nein, der hing. Seine Knochen wurden noch am gleichen Tag gebrochen. Aber der wusste, ich gehe ins Paradies. Ich gehe in den Himmel. Seine einfache Hinwendung an Jesus hat es ausgereicht. Und genauso auch heute, wenn du dich ganz einfach, schlicht und unkompliziert, kindlich zu Jesus aufschaust und sagst, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Ich bin ein elender Tropf. Ich elender Mensch. Ich schaff's nicht. Auch als Christ. Weißt du, wir brauchen jeden Tag die Gnade Gottes. Auch wenn du schon 20 Jahre Christ bist und geisterfüllt bist und Gott dienst. Ich brauche jeden Tag die Gnade Gottes. Ich lebe von der Gnade Gottes. Wenn Gott mir nicht gnädig wäre, würde ich hier gar nicht stehen. Aber er ist es jeden Tag. Er schenkt mir seine Gnade, sein Erbarmen. Johannes, ich habe dich heute wieder lieb. Verstehst du? Und am nächsten Tag wieder. Und so weiter. Ich darf mit der Gnade Gottes rechnen, dass sie mich durchträgt. Sein Erbarmen, nicht mein Laufen, nicht mein Wollen. Wir haben alle so große Wünsche und Träume, aber wir schaffen diese Träume nicht zu verwirklichen. Wir versagen durchweg. Deshalb die Gnade Gottes. Gott schaut nicht zurück, sondern Gott schaut vorwärts. Und das ist Gnade. Ihn interessiert nicht unsere Vergangenheit oder auch unsere Gegenwart. Ihn interessiert unsere Zukunft. Und die Gnade ist für die Zukunft. Du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Obwohl die Situation nicht so rosig war. Weißt du, wenn du Gnade erlebst, glaub nicht, dass du vom Kreuz gleich runtersteigst. Der Schächer ist nicht runtergestiegen, aber er wusste, ich bin bei Jesus im Paradies. Gott interessiert sich nicht für deine verpassten Gelegenheiten. Und wir haben eine ganze Menge verpassten Gelegenheiten. Wir haben uns so viel vorgenommen, so viel ist uns durch die Finger durchgeglitten. Weißt du, unsere Schwachheiten, das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen schaffe ich es nicht. Und das ist, wo wir Gnade brauchen. Du kannst dich selber nicht lösen und befreien. Und du brauchst die Gnade, die dich erlöst von deinem Schmerz, von deiner Vergangenheit, von deinem Kummer, von deinen Sorgen. Gnade. Du sagst, das ist viel zu einfach. Ja, es ist einfach. Wir machen nur kompliziert mit dieser Gnade Gottes. Du musst nicht immer an dein Gestern denken. Wenn du die Gnade erlebt hast, es ist getan, es ist vollbracht, es ist vorbei, es ist geschehen. Du musst dich nicht von deinem Schmerz immer wieder einholen lassen. Auch wenn das noch da ist, dieser Kummer. Weißt du, da ist eine Lücke da. Aber was soll's? Die Lücke wird der Herr eines Tages ausfüllen mit seinem Reichtum, wenn du bei ihm bist. So, du musst dich von deiner Vergangenheit verabschieden, wenn du die Gnade erleben willst. Einfach die ganzen Schuldscheine dem Herrn bringen. Und zwar nicht wenige. Alles, was du hast, bring alles zusammen und sag, Herr, ich brauche deine Gnade. Damit kannst du erst dann deine Zukunft genießen. So wie dieses Pärchen da. Uns ist alles bezahlt. Und dann wollten alle kommen. Aber es war zu spät. Sie haben die Stunde Gottes verpasst. Du hast Gottes Erbarmen. Und denk nicht ständig an dein Gestern, weil es gestern war. Der Teufel will dich kaputt machen, dich ruinieren und dir die wertvolle Zeit klauen. Es ist vorbei. Du hast Erbarmen bekommen. Du hast eine ganz andere Grundlage für dein Leben. Deine gegenwärtige Situation ist nicht mehr dieselbe, die gestern war. Du hast Erbarmen bekommen. Du lebst jetzt in einem ganz neuen Zustand. Jetzt in dem Zustand, ich bin in Christus, in Gott. Das ist die andere Grundlage deines Glaubens. Egal, was passiert ist, du hast dank Jesu das Erbarmen Gottes jetzt auf deiner Seite. Und Gott sieht nicht jetzt den Matutis oder dich, wie du heißen magst. Er sieht jetzt Jesus in dir. Du bist nur die Fassade. Durch Jesus hast du die himmlische Herrlichkeit, hast einen Platz bei Gott, trägst schon bereits die Krone des ewigen Lebens. Die siehst du zwar nicht. Und egal, was für Stürme über dein Leben kommen, du hast die Gnade bekommen. Du lebst von der Gnade. Das ist dein tägliches Brot. Und wir sind alle, als Gotteskinder, wir sind alles Gnadenkinder, Begnadigte. Du nimmst zwar den Sturm wahr, die Schwierigkeit wahr, die Anfechtung wahr, aber du weißt, ich bin in Jesu Hände. Und niemand und nichts wird mich aus seiner Hand reißen. In Jesus hat dein Leben ein gutes, stabiles, festes Fundament. Egal, was in deinem Leben passiert ist und noch passieren wird, die Pforten der Hölle werden dich nicht überwältigen. Das gilt nicht nur für die Gemeinde als Ganzes, das gilt für jeden einzelnen Gotteskind. Weil du bist jetzt in Christus. Der Herr ist dein Schirm und dein Schild. Wer die Gnade bekommen hat, der lebt anders. Der rebelliert nicht mehr mit Gott. Der nimmt alles aus Gottes Händen. Der sagt für alles Dankeschön. Der ist dankbar für jede Situation. Das ist Gnade, dass ich jeden Morgen aufstehen kann, jeden Morgen meine Arbeit verrichten kann, jeden Tag meinen Weg gehen kann und wieder zurückkommen. Es ist Gnade. Und du fühlst dich plötzlich ganz anders. Ich werde von Gott getragen. Und Gott ist dir gnädig. Glaub mir, dass du, wenn du das einmal begriffen hast, die Güte Gottes, Epheser 2, Vers 8, die Gnade Gottes, die für die Gläubigen da ist, nicht aufgrund von unseren Werken, sondern auf das, was Jesus getan hat. Du musst lernen, auf Kosten anderer zu leben. Vielleicht sagst du, das ist Schmarotzertum. Aber das ist Gnade, dass du auf Kosten Gottes leben kannst, auf Kosten Jesu. Die guten Werke folgen dann. Wenn du Gnade erlebt hast, dann wirst du die guten Werke automatisch vollbringen. Du wirst gar nichts anderes mehr tun wollen, als nur was nützt und was einem was bringt. Gnade ist ein Geschenk Gottes, eine Investition Gottes in dein Leben hinein. Du hast jetzt Gnade bekommen, jetzt lauf. Jetzt bist du auserwählt, begnadigt und jetzt übernimm Verantwortung für dein Leben. Und du kannst erst Verantwortung über dein Leben übernehmen, wenn du begnadigt worden bist. Und solange du die Gnade Gottes nicht erfasst hast, nicht ergriffen hast und die Gnade Gottes nicht in Mark und Bein dir gekommen ist, da kannst du gar nicht richtig begreifen, was Gnade wirklich ist. Du kannst nicht verantwortlich dein Leben dann führen. Also Gnade ist nicht irgendwie sich was einbilden und sich was vorstellen. Nein, es ist ein rechtlicher Akt. Begnadigt, vergeben, alles vorbei, ausgelöscht, zugedeckt. So wie dieser verlorene Sohn. Ich will Tagelöhner sein. Nein, kein Knecht. Du sollst mein Sohn sein. Und das ist, was Gott von dir will. Söhne und Töchter. Gott will keine Knechte haben. Keine Sklaven. Der dient aber dem Vater ganz anders. Der Sohn, als er nach Hause kam, der hat dem Vater ganz anders gedient. Der wusste, was ich draußen beim Schweinehirten gehabt habe. Nix. Und hier, mein Vater, wo die Fülle. Weißt du, wenn du die Gnade erlebt hast, dann lernst du einfach ein neues Leben mit neuen Zielen zu leben. In Johannes Kapitel 1, Vers 17, da heißt es, das Gesetz ist durch Moses gegeben, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Plötzlich lebst du nach ganz anderen Idealen, nicht mehr vom Gesetz. Die Gnade und Wahrheit wird Stück für Stück sich durchsetzen in deinem Leben. Das Gesetz musstest du halten, das war hart. Nicht einmal die Engel konnten das Gesetz erfüllen, aber die Gnade ist für uns Menschen, für dich und mich. Und Jesus hat alles erfüllt, sogar das i-Tüpfelchen vom Gesetz. Es ist vollbracht. Und jetzt nimm das an, sag Danke. Für die Gnade sollten wir jeden Tag neu danken, Gott preisen und anbeten. Und heute handelt Gott nicht mehr nach Gesetz, nach dem Gesetz, sondern nach der Gnade. Er sagt, du bist frei und sei frei. Leb jetzt als freier Mensch. Benimm dich als freier Mensch. Du bist frei. Du hast die Gnade bekommen. Und da siehst du, ob jemand sagt, ich streng mich so an und ich bete und faste und mache und tue. Weißt du, der hat die Gnade noch nicht begriffen. Der denkt, ich muss was verdienen. Gnade ist, ich lasse mich in Gottes Arme fallen. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Wir werden aus Gnaden gerettet, weil Gott es so will. Und das ist Gottes Erfindung, die Gnade. Ein Akt seiner Liebe. Unsere Errettung können wir niemandem zuschreiben. Weißt du, da kommen Leute und sagen, der Billy hat mich bekehrt, der Matthäus hat mich bekehrt, oder die Schwester hat mich bekehrt, oder der Bruder hat mich bekehrt. Nein, du bist nur gläubig geworden, weil Gott dich bekehrt hat und dich errettet hat. Du kannst die Errettung niemandem zuschreiben, keiner Gemeinde, nicht einmal dir selber. Ich habe mich bekehrt. Nein, nicht einmal dir selber. Es ist Gnade, dass Gott dich angenommen hat. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Nicht er hat mich überzeugt oder sie haben mich überzeugt. Oder ich bin selber draufgekommen oder hab selbst entdeckt. Nein, es ist Gnade. Gott hat mir meinen Horizont gesprengt. Unverdienterweise. Deine Errettung kannst du nicht einmal deinen Eltern zuschreiben. Auch wenn du blaues Blut hast. Oder deine Erziehung. Oder einem Pastor, einem Evangelisten. Es ist Gnade, dass ich mich bekehrt habe. Ich denke manchmal, weißt du, manchmal denke ich, Gott, ich habe dich gar nicht gesucht. Ich habe von dir nichts wissen wollen. Ich habe gar nicht mich um dich interessiert. Und trotzdem bist du mir nachgelaufen, hast mich eingeholt. Und bist mir in die Quere gekommen. Ich wollte gar nicht. Und plötzlich, mir blieb nichts anderes übrig. Unsere Errettung können wir auch nicht dem Teufel zuschreiben. Weißt du, er hat mich so in Not und Schwierigkeiten und Krankheit gebracht. Und auch nicht der Teufel. Auch kein Engel. Auch nicht irgendwie ein Todesfall. Ich habe mich bekehrt, nur weil der Opa gestorben ist. Oder irgendjemand anderes Bekanntes. Ich habe mich nicht bekehrt aus Angst. Weißt du, es ist Gnade, dass du dich bekehrt hast. Schreib alle Ereignisse, alle Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, der Gnade Gottes zu. Dass du so weit gekommen bist in deinem geistlichen Leben, das ist Gnade. Du könntest noch immer auf der Stelle treten. Jesus hat die Erlösungsarbeit geleistet, deine Rechnungen bezahlt, dich freigesprochen. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Er hat dir den Weg geebnet, dass du in den Himmel gehen kannst. Für dich ist jetzt der Teufel besiegt und das ist Gnade. Du musst dich mit dem Kerl nicht mehr rumschlagen und dich quälen und sagen, ja, Satan schlägt mich mit Fäusten. Ja, das kann es sein, aber die Gnade ist, was Paulus erlebt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du musst dich mit dem Teufel nicht quälen und mit dem Pfahl im Fleisch, was du hast, oder deinem Handicap, was dich bewegt und beschäftigt. Für dich hat der Tod keine Macht mehr, das ist Gnade. Wenn du hier die Augen zudrückst, wachst du drüben in der Herrlichkeit auf. Toll. Der Weg zu Gott ist frei, der Vorhang ist zerrissen, dank der Gnade Gottes. Es ist vollbracht. Jetzt darfst du leben und das Leben genießen. Die Gnade muss ausgelebt werden, ihr lieben Geschwister. Es ist schwer, den Menschen verständlich zu machen. Weißt du, ich lasse mich nicht schenken. Ich denke, ich muss was tun. Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht. Hebräer 10, Vers 5 bis 14. Er hat die vollkommene Erlösung geschaffen. Er hat uns vollkommen mit Gott versöhnt. Da ist nichts mehr dazu zu tun. Fang an, die Erlösung auszuleben. Was Besseres kann dir gar nicht passieren und geschehen, als dass die Gnade Gottes, dass du plötzlich begreifst, alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Nicht durch mein Studium bin ich draufgekommen, durch die Gnade habe ich die Liebe Gottes erlebt. Jesus war das Lamm Gottes, das die ganze Menschheit zum Vater gebracht hat. Er ist der für mich in den Riss getreten ist. Und wir leben jetzt als Gemeinde Jesus die letzten 2000 Jahre im Zeitalter der Gnade. Nicht mehr Beschneidung und nicht mehr irgendwelche Verstümmelung und nicht irgendwelche Kasteiung. Nein, ich lebe jetzt von der Gnade Gottes. Ich muss nicht irgendwelche Opfer bringen. Ich bringe Opfer. Ich lebe für den Herrn Jesus, aber erst nachdem ich die Gnade erlebt habe. Erst nach der Gnade oder Gnadenstunde. Vorher kann ich gar nichts tun. Nur von Gnade bei Gott. Ist toll. Und er lebt in einer gottlosen Gesellschaft. Die Leute ließen sich vom Geist Gottes nicht sagen. Und Gott hat gerade sich diesen Noah, der meint es ehrlich, Gott sieht, wie ein Mensch ist, wie ein Mensch denkt, was seine Motive sind. Noah fand Gnade bei Gott, wurde über die Flut informiert, baute die Arche und er hörte die Stimme Gottes. Das ist Gnade. Paulus fand Gnade bei Gott. Verstehst du genauso? Paulus hat Jesus nicht gesucht. Als er auf dem Weg nach Damaskus war, da hat er Koffer voller Haftbefehle gehabt. Die Christen in Damaskus zu verfolgen, einzusperren, zu kasteien, auszupeitschen. Und plötzlich auf dem Weg, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir getan? Das ist Gnade. Jesus trat ihm in den Weg. Als er wütete und schnaubte und drohte, also es ist ganz schlimm in seinem Leben, außer in dem Moment, wo er so schlimm und so schlecht er war, tritt Jesus in seine Quere. Er war in voll böser Absicht gegen die Christen. Und warum verfolgst du mich? Was habe ich getan? Was habe ich verbrochen? Und er ist selbst erstaunt, dass sich Jesus ihm in den Weg stellt. In 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17 dankt er Gott ständig für die Gnade, für das Erbarmen, das ihm geschehen ist. Und er sagt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und treu geachtet hat und gesetzt hat in das Amt, der, wo ich zuvor ein Lästerer war, ein Verfolger war, ein Schmäher war, ein Verbrecher war. Ja. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Und es ist aber desto reicher gewesen, die Gnade unseres Herrn Jesus samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und das ist gewisslich wahr und ein teures, wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in diese Welt, als wir noch Sünder waren, um die Sünder selig zu machen. Das ist Gnade. Jesus starb. Für uns, da waren wir noch Ganoven. Germanen haben irgendeinen Wotan angebetet und einen Freier zugejubelt. Und jetzt pass auf, was der Paulus sagt. Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Und jetzt halte ich fest, unter welchem ich der Vornehmste bin. Vornehmste. Aber darum ist mir die Barmherzigkeit widerfahren, auf das an mir vornehmlich Jesus Christus erzeige die Geduld zum Vorbild denen, die an ihm glauben sollen und zum ewigen Leben kommen sollten. Also Paulus ist ein Vorbild. Wenn Gott sich das so einen Verbrecher begegnen kann, gnädig sein kann, ihn zu einem Apostel machen kann, wie viel mehr bei dir? Du bist gar nicht so schlimm wie der. Verstehst? Du bist nicht so ein Verbrecher. Ich bin der vornehmste Sünder. Und gerade an ihm zeigt Gott, wenn er den erwählen kann und den berufen kann und den segnen kann und den gebrauchen kann, wie viel mehr dich und mich? Weißt du, Gnade ist, wenn alles in unserem Leben schief läuft, weil wir Gott nicht kennen, wir sind unwissend, ahnungslos und plötzlich bekommst du eine neue Chance. Das ist Gnade. Und danach bist du ein gesegneter Gottes, so wie Paulus. Nach 3 Tagen, siehe, er betet. Und in diesen 3 Tagen ist so viel passiert. Seine Augen wurden geöffnet, die inneren Augen. Siehe, er betet. Und dann, ein paar Tage später, beweist den Juden in Damaskus, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Heiland, er ist der Retter der Menschheit. Und die wollen ihn gleich lynchen. Deine Erkenntnis der Gegenwart Gottes in dir ist der Same für was Großes. Plötzlich erkennst du, oh Gott ist mir gnädig, er ist mir barmherzig, er ist so gut zu mir. Er trägt mir nichts nach, er verdammt mich nichts. Und jetzt ist jemand in Christus, ist nichts mehr verdammlich. Sondern hör auf, wenn der Teufel dir ins Ohr flößt, du taugst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. Es ist nichts mehr Verdammliches. Die Gnade setzt die wunderwirkende Kraft Gottes frei, zeigt Auswege, sagt dir die Wahrheit. Du bist erlöst und halt dich dafür. Du bist erlöst, die sind deine Sünden vergeben. Aber wir haben ein Problem. Und das Problem ist unser Stolz. Bei den meisten Leuten ist ihr Stolz das große Problem. Die tragen die Nase zu hoch. Stolz. Sie sind stolz. Sie lassen sich nicht helfen. Ich kann allein schon. Verstehst? Nein, du kannst allein nicht gehen. Nicht einen Schritt. Weißt du, du darfst stolzen Menschen gar nicht sagen. Da gehen sie gleich hoch, flippen aus. Sie sind stolz. Weißt du, sie denken, ich komme aus meinen Problemen selbst raus. Und dann, je mehr du versuchst, aus deinen Problemen rauszukommen, desto tiefer sinkst du in diesem ganzen Schlamassel. Nur der Demütige erfährt Gnade. Praise Gott. Nur der Demütige. Der Stolze ist zum Scheitern verurteilt. Deshalb, wenn du die Gnade Gottes erleben möchtest und die Gnade Gottes ist grenzenlos, dann sei demütig. Sag, ja, Herr, ja, du hast recht. Rebellier nicht gegen Gott. Wenn er sagt, dass es schwarz ist, dann ist es schwarz. Und wenn er sagt, dass es rot, dann ist es rot. Und wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Das ist Gnade. So, der Demütige, der kann die Gnade annehmen. Aber der Stolze, ich nicht. Wir Deutsche, nein. Wir, was weiß ich, Katholiken, Protestanten. Der Stolze kann Jesus nicht annehmen. Er kann sich nicht schenken lassen. Weißt du, er denkt, er muss was tun für seine Heilung, für seine Befreiung. Und das ist Gnade. Weißt du, du musst nichts tun und sei nicht so stolz. Weißt du, wenn du stolz bist und sagst, ich lasse mir nicht die Hände auflegen und mit mir beten und von wegen damit Öl noch einschmieren. Verstehst? So viele Leute sind stolz. Und deshalb erleben sie ihre Befreiung nicht. Weißt du, Heilung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Vergebung der Sünden, alles ist umsonst. Du kannst deine Heilung nicht kaufen. Du kannst deine Befreiung nicht kaufen. Du kannst deine Sündenvergebung nicht kaufen. Du kannst noch so viel Ablässe kaufen. Wie bei dem armen Tetzel. Der arme, demütige Mensch nimmt jede Hilfe dankbar an und sagt, danke, danke, danke für die Heilung. Danke für die Befreiung. Danke für den Heiligen Geist. Es ist Gnade. Weißt du, es ist Gnade, wenn du dir noch was gefallen lassen kannst, was lernen kannst, was begreifen kannst, dass du die Heilung akzeptieren kannst, dass der Herr mich heilt, die Liebe Gottes mich heilt. Jetzt beten die Geschwister für mich. Verstehst du, das ist Gnade. Da musst du nicht groß was leisten, vollbringen. Der Schlaue kann nichts mehr lernen. Verstehst du? Der kann nichts mehr lernen, aber der Dumme, der Einfältige, der Kleine, der kann noch was zu was bringen. Stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn der Mann, der dort oder der Räuber fiel zwischen Jerusalem und Jericho, da kommt der Samariter, ein Ausländer. Weißt du, und ich lasse mich von diesem schmutzigen Samariter nicht berühren. Wenn er sich geweigert hätte, wäre er verblutet. Und so viele Menschen verbluten und werden krank und krepieren, weil sie stolz sind. Ich lasse mich von diesem Samariter, das Mischvolk, von dem behandeln. Wenn er das gesagt hätte, ich lasse mich von ihm nicht helfen, der würde noch heute dort liegen. Aber dem war es egal. Weißt du, wenn du so unten am Boden bist, dann ist es vollkommen egal, ob das ein Samariter ist, ob es ein Jude ist oder ein Zigeuner ist. Wichtig ist, dass er mir hilft und mich auf seinen Esel packt und mich ins Krankenhaus bringt. Dann ist mir egal, ob er lesen und schreiben kann. Bei manchen muss die Not erst richtig groß werden, dass sie regelrecht zusammenbrechen, bis sie die Hilfe annehmen. Viele sind noch zu stolz mit ihrer Einbildung. Solange man stolz ist, kann man nicht gerettet werden. Kann man nicht geheilt werden. Kannst du nicht den Heiligen Geist bekommen. Ja, weißt du, ich blamiere mich. Ich muss doch so kauderwelsch beten. Verstehe ich gar nicht, was ich bete. Verstehst du, das ist vollkommen egal. Weißt du, wir wollen alles verstehen. Wir wollen alles begreifen. Wir wollen alles unter Kontrolle haben. Und deshalb kriegen wir gar nichts unter Kontrolle. Und nichts gebacken. Stolz. Darum ist Gott dem gefallenen Menschen gnädig. Wenn einer gefallen ist, dann weiß er, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe versagt, bin durchgefallen. Niemand wird für mich was geben. Bei mir ist alles Hopfen und Malz verloren. Und wenn du das erlebst einmal, wie Saul von Tarsus, er liegt auf der Straße dort. Bitte hilf mir, ich sehe nichts mehr, ich bin blind geworden. Und dann bringen sie ins Hotel und dann plötzlich fängt er an zu beten. Der gefallene Mensch, der aufgehört hat, Theater zu spielen, die Maske vom Gesicht gerissen worden ist, da kann er die Gnade erst erleben. Aber solange noch schön ist und sich was einbildet, Gott wartet auf den Demütigen. Und der Teufel versucht uns, in seine Falle zu locken, stolz zu werden. Dass wir nicht zugeben, dass es wirklich so schlimm ist, dass wir Schmerzen haben, dass wir was überspielen, übertünchen. Und erst wenn wir zugeben, ich bin am Ende, bin fix und fertig, bin erledigt, dann kannst du Gnade erleben. Solange du noch was vorspielst, oh, wir preisen den Herrn und zitterst innen drin und bist schwach und blutest und stöhnst. Und nein, hör auf, was vorzuspielen, sei echt und sag Gott, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Ich habe es nicht verdient, aber es ist Gnade. Und dann kommt dieser Jesus zum Zachäus oder zum Hauptmann. Gnade Gottes wirkt, wenn wir uns aufgeben. Das ist ein großes Kunststück. Das können die meisten noch nicht, sich selber aufzugeben und in die Arme Gottes zu fallen. Aber wir müssen, wenn wir das nicht tun, dann müssen wir zum Arzt gehen. Und beim Arzt müssen oder beim Therapeuten oder wo auch immer, müssen wir die Wahrheit sagen. Und dann sagen sie, gut, jetzt legen Sie sich mal hin und kriegst eine Spritze. Gott sandte seinen Sohn zu den Schwachen, Kranken, Gebrechlichen. Ich denke, Jesus kam nach Bethlehem. Es gab genug Städte. Weißt du, er ist nicht nach Jerusalem gegangen, aber nach Bethlehem. Bethlehem, du in Ephrata, die kleinste unter den Städten. Zu dir kommt der Messias. Jesus erniedrigt sich, um Menschen die Gnade Gottes zu bringen, im Stall. Da kann jeder kommen. Wer heute die Gnade Gottes erleben will, der muss auf die Knie gehen. Das ist ein Weg. Einfach demütig sein, Herr. Ich habe nichts. Ich habe alles gemacht, was ich konnte, aber das war alles nichts. Der muss klein werden, bescheiden. Gott ist in Bethlehem Mensch geworden, um Sünder selig zu machen. Nicht die Heiligen. Die Heiligen hat er in Jerusalem stehen gelassen. Die erschraken, als sie hörten, der neugeborene König ist da. Er sucht die Sünder. Menschen mit Defekten, die wissen, bei mir stimmt's vorn und hinten nicht. Ich sehe zwar gut aus, aber da ist vorn und hinten alles kaputt, zerstört, ich bin am Ende. Und da kann Gott was tun, wenn wir ehrlich sind, zugeben sind. Sünder sind Menschen, die moralisch fertig sind, erledigt, stoßen an ihren Grenzen. Ich bin der größte und vornehmste Sünder, wie der Apostel Paulus sagt. Viele glauben, ich bin noch nicht so weit. Verstehst du? Das ist ein Problem. Und dieses Problem hindert dich an den Segnungen Gottes. Sie sagen ja, ich habe immer meine Pflicht getan. Ich habe getan das, was ich konnte. Aber du kannst die Gnade nicht erleben, solange du nur deine Pflicht tust. Und so viele Menschen tun nur ihre Pflicht. Aber das ist eine fromme Lüge. Ihre Pflicht wäre ganz was anderes gewesen. Weißt du, was ihre Pflicht gewesen wäre? Alles fallen lassen und auf die Knie gehen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Das wäre ihre Pflicht gewesen. Aber ich tue meine Pflicht. Unsere Pflicht wäre gewesen, einfach Jesus anzuerkennen. Er ist der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Erst wenn ein Mensch sich als Sünder erkennt. Weißt du, wir sind alle Sünder, das lässt sich so leicht sagen, wir sind alle Sünder. Aber das zu sagen, ich bin ein Sünder, oder wie Apostel Paulus, ich bin der größte Sünder, das ist Gnade. Paulus hätte auch sagen können, ich habe meine Pflicht getan, ich habe studiert, beim Gamaliel, ich war Pharisäer, ich komme aus dem Stamm Benjamin. Ich habe meine Pflicht getan, aber nein, ich bin ein Sünder, ich habe nichts getan, ich habe versagt, ich bin eine Niete. Das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass er uns ganz persönlich der Sünde überführt, dass er uns unsere Unfähigkeit zeigt, dass er uns zeigt, wir sind alles gnadenbedürftig. gnadenbedürftig. Und dann hören wir auch auf, die Welt zu verbessern und selbst zu verbessern. Und wenn was passiert, dann nur dank der Gnade Gottes. In uns sollten wir schlagen, ich bin der größte Sünder. Boah, stell dir mal vor, wenn du jetzt nach Hause gehst aus dieser Versammlung, Pastor Matthäus hat gesagt, ich bin der größte Sünder. Aber das, so solltest du dich fühlen, als Mensch Gott gegenüber, nicht den Menschen gegenüber. Den Menschen gegenüber musst du nicht, da musst du nicht irgendwie dich in die Knie gehen und dich vor Menschen beugen, aber Gott gegenüber, da sollst du so klein wie möglich werden. Und dann erlebst du das Große, das Herrliche Gottes. Oder die zwei Blinden in Jericho. Was haben die geschrien? Und das ist das Gebet, das erhört wird. Weißt du, du kannst viele Gebete sprechen, aber das Gebet, was die zwei Blinden gesprochen haben, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich unser. Das ist das Gebet, das Gott hört. Erbarm dich unser. Zeig uns deine Barmherzigkeit. Psalm 35, Vers 6. Das ist eine interessante Stelle, eine moderne Übersetzung. Herr, dein Erbarmen ist im Himmel. Dort ist Erbarmen im Himmel. Hier auf dieser Erde wirst du kein Erbarmen kriegen. Menschen sind gnadenlos. Das Gesetz ist gnadenlos. Überfahr bei Rot und dann wirst du sehen, da wirst du gleich fotografiert. Oder dann knallt. Aber bei Gott, Herr, Erbarmen ist im Himmel. Es gibt einen Ort, wo Barmherzigkeit ist und das bei Gott. Wir haben vorhin gesungen, dort am Gnadenthron. Dort ist Barmherzigkeit, wo die Bundeslade ist und der Deckel von den Cherubim bewacht wird. Die irdische Barmherzigkeit drückt sich im Herzen aus. Ich bin arm, bin nichts. Und die erste Seligpreisung, wenn du liest in der Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen. Finanziell Armen, die geistlich Armen. Denen gehört das Himmelreich. Die geistlich Armen, die immer bedürftig sind. Ich brauche Gnade. Wieder eine Portion Gnade von Gott. Wieder ein Schub. Wieder eine Berührung Gottes. Selig sind die geistlich Armen, die sich so abhängig fühlen vom Herrn. Die göttliche Barmherzigkeit ist mehr als nur Sündenvergebung. Weißt du, da gibt es wieder eine Portion Kraft, brauche ich. Du arbeitest, du dienst und du lebst für den Herrn und deine Kraft ist verbraucht und da brauchst du wieder neuen Schub von der Gnade Gottes. Gott hat Paulus, der ihm so viel Übles getan hat, vergeben und ihn zum Apostel gemacht, ihn eingesetzt in seinem Dienst, in sein Amt. Weißt du, der hat so viel für Gott wirken können. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Das war das, was er erleben musste und erfahren musste. Und erst dann konnte Gott ihn so richtig gebrauchen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Löse dich von deiner Vergangenheit. Er hat dir gesagt, ich war zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Schmäher. Hat schreckliche Vergangenheit gehabt. Aber Gott hat ihn von dieser schrecklichen Vergangenheit gelöst. Ich weiß, er hat ein Problem gehabt. Paulus wäre gerne in Judäa als Prediger irgendwo in der Gemeinde aufgetreten, aber weil er so viel Dreck am Stecken hatte, schon allein aus moralischen Gründen, hat er gesagt, ich gehe lieber zu den Heiden. Weil da hat er viele Menschen auf dem Gewissen. Und die Brüder hätten Schwierigkeiten gehabt. Weißt du, Menschen sind nicht so gnädig wie Gott. Menschen sind nicht so gnädig wie Gott. Der hat meinen Vater ins Gefängnis gesteckt. Der hat mein Bruder auspeitschen lassen und was weiß ich, meine Mutter steinigen lassen. Und deshalb hat Paulus gesagt, mir ist Erbarmen widerfahren. Weißt du, wenn du Barmherzigkeit Gottes erlebst, dann predigst du nicht in Judäa. Da, wo du gesündigt hast, wo du versagt hast, da machst du einen großen Bogen. Und das war sein Handicap. Weißt du, er will nach Judäa, nach Jerusalem, aber von dort aus kam er ins Gefängnis. Die wollten ihn lynchen. Sogar nicht die Juden, wie es steht, sondern sogar messianische, an Jesus gläubige Juden haben sich verschworen, den bringen wir um. Weißt du, Leute kennen keine Gnade. Und deshalb meide Menschen, die keine Gnade kennen. Und werf die Perle nicht vor die Säue. Mach einen großen Bogen um die. Du musst niemand was beweisen. Gott selbst beweist sich für dich. Und Gott selbst kämpft für dich. Er will was Gutes tun, er will für die Armen in Judäa Geld sammeln, dort in Asien. Er tut es, aber es bringt nicht viel. Es bringt nicht viel. Wir haben nur einen Opferbrief oder so, das zum Opfer auffordert, aber mehr haben wir auch nichts davon. Er hat ein schlechtes Gewissen, aber er kann das nicht abarbeiten. Du kannst die Gnade nicht abarbeiten, nachträglich. Was vergeben ist, vergeben, da musst du nicht nochmals... Ich muss den armen Geschwistern noch eine Spende bringen. Verstehst du? Ich habe so viel Schaden angerichtet, sie vertrieben aus ihren Häusern und sie ins Gefängnis gesteckt und so weiter. Ich möchte ihnen was Gutes tun. Du kannst nichts Gutes tun, es sei denn, Gott gibt dir Gnade. Auch das Gute tun oder Wiedergutmachen ist auch eine Gnade. Wir predigen Wiedergutmachung, aber das ist ein Akt Gottes. Er muss mich fähig machen. Und so ich jemanden betrogen habe wie Zachäus und so viel genommen habe, gebe ich zurück. Aber der Herr muss uns auch zeigen, wem wir die Gnade Gottes weitergeben sollen. Stell dir mal vor, du tust etwas und hast nicht die Gnade dazu. Da geht der Schuss nach hinten. Und dann leidest du darunter. Nachdenk, was fällt dir ein? Weg ist diese Dinge. Paulus sagt hier, ich war der Schlimmste, ein herzloser Mensch. Ich habe sogar mich ergötzt, wenn sie gelästert haben. In der Rede zu Agrippa, Apostelgeschichte 26, 11. Ich wütete maßlos gegen sie. Ich zwang sie zu lästern. Das war er. Ich wirkte mit an den Todesurteilen, habe die Christen gefoltert, habe ihnen Schmerzen zugefügt. Aber die Gnade hat mich von dieser Vergangenheit erlöst. Du bist nicht so schlimm wie der Paulus. Aber trotzdem, dass du dich da identifizieren kannst. Also wenn der dem gnädig war, warum denn mir nicht? Später sagt ihm der Herr, er soll sich an der Gnade genügen lassen und die alten Geschichten nicht immer vorholen. Und das ist auch eine Gnade, dass du vergessen kannst. Vergessen, was passiert ist, wo du Menschen ins Gefängnis gebracht hast, Unschuldige gefoltert, zu Tode gebracht. Weißt du, der Teufel will einen immer zur Reue zwingen. Und das ist, was der Teufel tut. Bereue es jetzt. Und wirft einem vor. Und du kannst die Gnade nicht genießen. Der Teufel will dich immer zur Reue zwingen. Pass auf. Klag dich an, verdamm dich. Und dann suchst du wieder gut zu machen. Aber wenn du die Gnade Gottes erlebt hast, dann gehst du drüber hinweg und gehst weiter. Da bleibst du nicht stehen bei dem, was passiert ist. Du gehst weiter. Du kannst die Augen aus dem Kopf rausheulen, aber du kannst nichts verändern. Nichts verändern in deinem Leben. Du weißt, der Teufel hat recht. Ich kann nichts wieder gut machen. Was ich eingebrockt habe, das habe ich eingebrockt. Jetzt muss ich die Suppe auslöffeln. Aber es ist Gnade, dass ich das kann mit Gottes Hilfe. Dass ich nicht nach Judäa gehe. Verstehst? Ich gehe nicht dorthin. Da habe ich so viel Dreck am Stecken. Dort habe ich so vielen Leuten Leid getan und weh getan. Weißt du, es gibt Leute, so Pharisäer. Ja, ich beweise, ich habe das alles unter die Füße. Vergiss es, aber die anderen haben nicht unter die Füße. Verstehst du? Du hast es unter die Füße. Aber da sitzt doch so Bruder und Schwester da hinten und sagt, ja, was fällt ihm da ein? Verstehst du? Uns will er belehren. Und Vorschriften machen. Der an seinen Händen klebt Blut. Versteh mal die Geschichte von Paulus. So, Gott sorgt für den Ausgleich. Und das ist Gnade, dass du gar nicht dorthin musst. Aber manche Leute setzen sich das im Kopf. Ich muss dorthin. Und dann bringen sie sich in Not. Weiter sagt Paulus, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Glaube und Gnade gehören zusammen. Da, wo die Sünde mächtig war. Und das habe ich erlebt immer wieder. Menschen, die ein schlechtes Leben geführt haben, gesoffen, gehurt, getötet haben, was sie alles gemacht haben. Menschen, die wirklich Verbrecher waren, vom Knast zur Kanzel. So geht der Weg Gottes. Der Herr macht aus den schlechtesten Menschen die größten Heiligen. Schau doch die Geschichte an. Moses. Alle miteinander. Moses hat Menschen auf dem Gewissen gehabt und wurde ein Führer im Volk Gottes. Paulus sagt, schaut mich an. Ich bin ein Versager, ein Sünder. bei Gott durchgefallen. Ich komme, weißt du, vielleicht bist du auch so einer, in meiner Familie sind lauter Verfluchte, Freimaurer, Verbrecher. Meine Familie steht unter dem Fluch, lauter Dämonen in meiner Familie, da hat es gespukt, vorne und hinten. Aber jetzt hast du Gnade erlebt und es ist vorbei. Wenn die Gnade da war, dann ist alles vorbei. Da interessieren dich deine Voreltern nicht und deine Ahnen. Die Gnade verändert jede Situation. Es ist vorbei, du bist abgeschnitten von deiner Vergangenheit. Das ist Gnade. Das ist, wenn du die Gnade verstehst. Egal, ob du missbraucht bist oder du Vergewaltigung gezeugt worden bist. Egal, was da passiert, deine Geschichte interessiert nicht mehr. Du bist unter der Gnade Gottes und du hast ein neues Leben. Du lebst hier, du bist jetzt hier, du hast die Gnade erlebt. Danke Gott dafür. Die Gnade Gottes interessiert sich nicht um deine alte Geschichte, was früher war. Gnade geht von einem ganz anderen Ausgangspunkt aus, vom Kreuz von Golgatha. Von dort aus geht die Gnade aus, vom Kreuz. Und das gilt von ganz anderen Voraussetzungen. Nicht, was deine Eltern getan haben und deine Eltern nicht getan haben. Verstehst du, so viele, ja, die Großeltern waren Nazis oder Stasi-Leute oder KGB-Leute, egal was sie gewesen sind, interessiert nicht mehr. Gott hat einen Strich gezogen, so wie beim Paulus. Ich war ein Lästerer, ein Schmier, ein Verfolger der Gemeinde. Und Gott hat ihn angenommen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Durch Jesus hat ein ganz neuer Bund stattgefunden. Gott hat sich mit uns Menschen verbunden durch Jesus Christus. Diesen Gnadenbund. Nicht durch Opfer, sondern durch die Gnade, die durch Jesus Christus geschehen ist. Seitdem ist Gott zu uns wohlgesonnen, ist gütig, versteht uns, kümmert sich um uns. Alles, was du bist, das bist du allein aus Gnaden. Wenn du dich rühmen willst, dann preis die Gnade, sing Lieder über die Gnade. Bete Gott an und sag Danke für die Gnade, für das Erbarmen, das mir widerfahren ist. Gnade ist ein großer Topf, aus dem wir alle essen dürfen, können, sollen. Wie lässt sich man an der Gnade Gottes genügen? So, indem man nichts mehr sucht, sondern sagt, danke Jesus. Das ist, wie man die Gnade erlebt, wie man die Gnade erfährt, indem man nichts anderes sucht. Du kannst dir für dein Leben nichts aussuchen. Das hast du sowieso. Alles, was du bist, bist du allein aus Gnaden. Hast du raussuchen können, ich möchte Männlein oder Weiblein werden? Nix. Weißt du, aber dein Leben ist von Gott bis ins Detail geplant. Gott legt uns eine Last auf. Und auch das ist Gnade, wenn Gott uns eine Last auflegt und er hilft uns zu tragen. Die meisten Leute, die lassen sich die Last auflegen, aber die denken nicht, dass Gott ihm helfen muss, die Last zu tragen. Gott legt uns eine Last auf und hilft uns zu tragen. Paulus hat in seinen Ketten oder an seinen Ketten, wo er gebunden war, in Rom und auf dem Weg, mehr Freiheit gehabt und mehr Freudigkeit gehabt in seinem Dienst und war effektiver als je zuvor. Warum? Er war gebunden, zwar angekettet, aber er hat freie Loge gehabt, freies Geleit gehabt, wurde bewacht, behütet. Verstehst du, Soldaten haben sein Leben bewacht. Der war von dem Moment, wo er gebunden war, Gott hat ihm eine Last aufgelegt, aber der Herr hat ihm auch geholfen zu tragen. Er musste keine Angst mehr haben um sein Leben. Muss dir vorstellen, Bruder Paulus predigt und da steht der Soldat an der Kette und bewacht ihn. Niemand traute sich, Paulus anzugreifen, weil er unter dem Schutz des Kaisers stand. Das ist die Geschichte, wie Gott manchmal die Gnade gewährt. Eigentlich, ja, du bist nicht wert, die Dinge, aber trotzdem, er war gnädig. Der Herr zum Paulus und hat ihm so viele Möglichkeiten gegeben, die er vorher gar nicht hatte. Weil Paulus angefangen hat, aus der Gnade zu leben, rühmt er die Trübsal und sagt, ich danke Gott für die Schwierigkeiten. Ich werde bewacht morgens, abends, kriegt man zwar Wasser und Brot, aber das reicht mir. Wenn sich der Mensch vor Gott verschließt, blockiert und so weiter, dann passiert etwas Furchtbares, was ich auch sagen möchte. Dann kommst du zu den Folterknechten. Dann erlebst du genau das Gegenteil. Dann musst du die Ärzte besuchen, die Ämter, die Gerichte, die Banken, die Folterknechte. Und die, Die machen Dienst nach Vorschrift. Die kennen keine Gnade. Geh mal zum Gericht. Da wirst du nach Paragraph sowieso verurteilt. Aber lass dich einfach in die Arme Gottes fallen. Dort wirst du gut aufgehoben. Wir sind vor Gott arme Menschen. Selig sind die geistlich Armen. Denen gehört das Himmelreich. Versteht das mal? Dir gehört das Himmelreich. Du lebst von Gott, vom Reich Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Gnade. Wie erlebt man die Gnade noch? Indem man nur das sagt und das glaubt und das proklamiert, was Jesus einem gesagt hat. Das ist Gnade. Und dann geht man nicht mehr nach seinem Gefühl, nach seinen Empfindungen, sondern er hat es mir gesagt. Ich bin nicht wert, so wie dieser Hauptmann, ich bin nicht wert, dass du zu mir kommst, aber sprich nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund. Die größte Gabe, die du bekommen kannst, ist Jesus. Das ist die Gottesgabe, die Gnade Gottes. Es ist Gnade, ja, du kannst verstehen, Jesus. Du kannst Jesus begreifen. Weißt du, andere studieren Jahre, Jahrzehnte, büffeln und lesen Bücher, hören Predigten, rennen von Konferenz zu Konferenz. Und du hast dich hingesetzt, hast Gottes Wort gehört und plötzlich, aha. Und dieses Aha-Erlebnis ist Gnade, dass du glauben kannst. Dass du glauben kannst, Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein Arzt. Und deshalb vergiss deine ganzen negativen Gefühle von gestern, vorgestern. Bei Gott zählt nur das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Auch wenn er nicht viel getan hat. Manche denken, ja, er muss mich von Grund auf umkrempeln. So schnell geht es nicht. Stell dir mal vor, Gott würde dich von Grund auf sofort umkrempeln. Du würdest es nicht verkraften. Das ist genauso, als wenn man dich in die Waschmaschine stecken würde. Verstehst? Das geht nicht. Aber Stück für Stück, Augenblick für Augenblick, der Herr verändert uns. Freu dich, dass Gott es gut mit dir meint und heute mal das wegnimmt. Das ist Gnade, dass nicht zu viel auf einmal wegnimmt. Stell dir mal vor, du musst auf alles verzichten. Mit einmal ist alles weg. Nein, Stück für Stück. Und das ist Gnade. Gottes Gnade ist unbegrenzt und Gott hat lange Zeit, ist langmütig und geduldig. Gebetserhörungen, es sind auch Gnadengeschenke. Da erlebst du die Liebe Gottes. Du betest und weißt ganz genau, ich habe die Erhörung nicht verdient. Und wenn er sie mir gibt, dann ist es nur aus Gnaden. Heilungen. Wenn Gott mich heilt, dann ist es nur Gnade. Ich kann Gott nicht zwingen. Du kannst Gott nicht zwingen. Du musst mir gnädig sein. Ich habe es verdient. Verstehst du? Oder es gibt Christen, die stellen Gott Forderungen. Nein, du kannst nicht fordern. Wenn Gott dir mal gnädig ist und wenn du das mal gelernt hast, demütig vor Gott zu sein, danke Vater. Und dann wirst du eine Gnadenerfahrung nach der anderen bekommen. Und dann gibt er dir immer das, was du brauchst für jede Lebenslage. Er kümmert sich dann um dich. Von dem Moment, wo du die Gnade erlebst und du erlebst die Gnade immer im dunkelsten Moment deines Lebens. Wenn es so schrecklich alles ist. Auswegslos. Bevor alles zusammenbricht, bevor das Licht ausverlöscht, das Rohr bricht. Weißt du, da erlebst du plötzlich Gnade. Im dunkelsten Moment greift der Herr ein. Auf dem schmalen Weg, den beschwerlichen Weg, da erlebst du die Gnade Gottes. Oh, sie ist so eng hier. Gerade wie deine Enge erlebst du die göttliche Weite. Vielleicht darf ich mal ein bisschen weiterdenken. Die Gnade ist so etwas wie bei den Sportlern Doping. Verstehst du? Doping. Da kriegst du etwas, in diesem Moment kriegst du so viel Kraft. Gestern habe ich von der Gegenkraft gesprochen. Erlebst du so viel Kraft und das ärgert den Teufel, dass der Heilige Geist dich dopt. Jetzt kann ich, jetzt geht's. Mit der Hilfe Gottes. Der Heilige Geist pusht dich auf, gibt dir neue positive Schübe, dass du wieder auffahren kannst wie Adler. Plötzlich wachsen die Federn, bekommst neue Impulse von Gott. Das ist Gnade. Geschwister, Gnade muss man selber an seinem Fleisch erleben, wie Gott in unserer Schwachheit sich uns erbarmt, uns aufhilft. Wir werden regelrecht vom Heiligen Geist getragen. Unter uns tobt die Hölle, das Meer. Der Heilige Geist gleicht den Druck aus in unserem Leben. Der Herr legt eine Last auf und der Herr hilft uns zu tragen. Das ist der Heilige Geist. Wohl dir, wenn der Heilige Geist deine Gedanken kontrolliert und deine Gefühle kontrolliert und die nicht von der Hölle kontrolliert werden, sondern vom Heiligen Geist durch die Gnade Gottes. Und der Heilige Geist ist ein Gnadengeschenk. Wir sprechen ja von den Gaben des Heiligen Geistes, Gnadengaben, Charismen. Ich kann nicht raussuchen, ich brauche die Gabe der Weissagung, der Wunderwirken oder des Glaubens. Der Heilige Geist teilt die Gaben zu, wie du brauchst. Und das alles aus Gnade. Wenn er sieht, ja, der braucht jetzt. Gott führt jeden anders, gibt jedem das, was er braucht. Gottes Gnade, ja, der hat ihre eigenen Methoden und Wege. Ich denke nur, Josef nach Ägypten wurde verkauft. Das war sein Weg, wie Gott ihn führte. Jona, weißt du, wo Jona Gott erlebt hat? Nicht im Bauch des Fisches. Dort, als er unter einem Rizinusbaum stand. Und ein Wurm hat ihm gezeigt, was Gnade ist. Ein Wurm, der diesen schönen Rizinusbaum angeknackt hat. Mein Sonnenschirm ist weg. Verstehst du? Aber der Wurm, die Raupe. Weißt du, ohne der Raupe wäre Jona geworden. Wäre Jona nie zu der Berufung, zu der Erkenntnis der Gnade gekommen. Beim Jona kommt die Gnade erst zum Bewusstsein. Und dann sagt der Herr, Jona, du regst dich da über deine Palme auf. Und ich soll mich nicht aufregen da über die vielen Menschen in Ninive, die Buße tun. Die Raupe. Weißt du, die Raupe konnte diesen giftigen Rizinus auffressen. Das konnte die Raupe. Das hätte Jona nicht machen können. Die Raupe beseitigt diesen Rizinus. Und Gott hat genug Raupen in unserem Leben, damit wir die Gnade erleben. Und guck mal, wie viel hat er dir vergeben? Und kannst du nicht gnädig sein zu der Frau, zu dem Mann? Kannst du dich ihrer nicht erbarmen? Verstehst du hier etwas? Viele ärgern sich und sie lassen sich vom Teufel ärgern, von diesem Wurm da, was auch immer ist. Aber diese Raupe tut Gottes Arbeit, damit wir die Gnade begreifen. Guck mal, ich bin gnädig. Den Menschen, und du regst dich über so Kleinigkeiten auf. Weißt du, wenn du die Gnade richtig erlebst, dann wirst du großzügig. Kleinkariert zu dir selber, aber großzügig zu anderen Menschen. Und du wirst einfach Leuten vorleben und sagen, ach, weißt du, das ist so Bagatelle, was da passiert ist. Ich vergebe dir, ich verzeihe dir, ich trage dir nichts nach. Weißt du, du gehst sozusagen über, ja, da kannst du sogar Elefanten schlucken. Das ist Gnade. Wenn du mal gesehen hast, dieser Rizinus. Verstehst du, Gott hat mit dem Rizinus den Jona eine Lektion gelernt. Lies mal von der Gnade Gottes beim Jona. Da erfährst du, was Gnade ist. Wenn du nicht aufpasst, weißt du, du wirst von Christen belogen. Weißt du, die machen da was vor. Simon der Zauberer, das ist die Kraft Gottes, schaut her. Aber erst als Petrus kommt und den Heiligen Geist spendiert, weißt du, so im kleinen Bagatell, und die Menschen sich freuen, dann hört der Simon der Zauberer auf mit seiner Zauberei und Hokuspokus. Gnade ist es, dass einem rechtzeitig die Augen aufgehen, bevor man verzaubert wird von irgendwelchen Heiler oder Esoteriker oder Spiritisten. In der Gnade wächst man. Und weißt du, wie man in der Gnade wächst? Und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit. Auch er musste zunehmen an Gnade und Weisheit. Und man wächst in der Gnade, indem man mit Spannungen wächst. Spannungen erträgt. Gnade ist ein Geheimnis eines siegreichen Lebens. Ich kann das ertragen. Es ist ein Geschenk, wenn man das kann. Und Gott lehrt dich Stück für Stück, bis wir so vollkommen sind, dass wir ja Augen zumachen und einfach da warten auf die Stunde Gottes, auf Gottes Heil. Erst da beginnt Gott uns zu segnen. Wenn wir nichts mehr haben, alles aufgeben, alles loslassen und dann nur noch von der Gnade Gottes leben, nicht mehr auf uns schauen, auf was ich kann, und nicht kann und nichts mehr da ist. Erst wenn wir scheitern, wenn alles in uns zerbricht, dann beginnt die Gnade. Erst wenn der Wurm den Rizinus angenagt hat, da beginnt erst die Gnade in unserem Leben. Und du, Jona, regst dich über sowas auf. Wir müssen uns von Dingen lösen, die die Gnade blockieren. Stolz, Vorurteile. Und das ist, wo die Gnade greift erst. Wenn du keine Vorurteile hast, deine Meinung aufgibst. Wenn wir die Gnade nicht begreifen, werden wir an Gott irre. Gnade ist ein Skandal, meine Lieben. Gnade ist ein Skandal. Gnade ist die Vollendung der Erlösung. Wenn wir tief zu erleben, Gott war mir gnädig und warum sollte ich dem nicht gnädig sein und denen? Oh Herr, komm, im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Wir gehen weiter und schauen, was die Gnade alles vermag. Gnade ist, dass Gott mich angenommen hat und dann nehme ich auch die anderen an. Deshalb, wenn du die Gnade erleben willst, fang an, anderen Leuten gegenüber gnädig zu sein. Nicht mehr so hochnäsig. Ja, das kann mir nicht passieren, was dem passiert ist. Pass auf, morgen liegst du auf die Nase. Überheb dich nicht. Bleib unten. Weißt du, Gnade ist ein Skandal. Auch ein Skandal in deinem Leben. Und ich muss die Schwachen tragen. Und ich muss Geduld haben. Und ich muss damit fertig werden. Wenn du einmal Gnade erleben willst, dann sei gnädig zu Menschen, die hart zu dir sind, die dir zusetzen, dich piesacken, dich kritisieren, lästern. Verstehst du? Fang an, gerade Gegenkräfte zu entwickeln. Sei, gib Ermahnung, Ermutigung. Zeig die Gnade. Ach, weil Schwester, Bruder, komm, beruhige dich. Erst, wenn du die Gnade erlebt hast, kannst du Gnade weitergeben. Aber solange du die Gnade nicht verstanden hast, die Gnade nicht in dir sich gesetzt hat, fühlst du dich überfordert. Deshalb suche die Gnade zuerst mal, bevor du unter die Menschen begibst und mit den Menschen irgendwie arbeitest. Das ist was ganz Schlimmes, wenn Menschen unbarmherzig sind. Verstehst du? Die selbst nicht weichgeklopft worden sind durch die Gnade Gottes. Die werden hart, teilen nur Schläge aus. Und ich weiß ganz persönlich von meinem persönlichen Leben, weißt du, als junger Pastor habe ich gepredigt, Jesus ist Sieger, hat alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Glaube an Jesus. Und wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ich zweifle an Gott. Weißt du, was ich genommen hätte? Am Schopf links und rechts eine Ohrfeige gegeben. Was fällt dir ein, an Gott zu zweifeln? Das hätte ich gemacht. Ich war fanatisch, habe gedacht, ein Christ kann nicht zweifeln, bis ich selber gezweifelt habe. Bis ich selber nicht mehr beten konnte. Bis ich selbst gesagt habe, ich höre auf zu predigen, ich bin ein Heuchler. Verstehst du? Erst wo man selbst da durchgegangen ist, ist man weich geworden. Und heute, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann nicht glauben, sage ich, Bruder, ich verstehe dich, bei mir geht es genauso. Schwester, bei mir geht es genauso. Ich habe Schwierigkeiten, verstehe so vieles nicht. Warum, weshalb und wieso? Und weißt du, da wirst du gnädig. Aber Gott erlaubt es. Gott erlaubt es. Andere Leute bringen dich in so Schwierigkeiten, dass du an Gott verzweifelst. Und dass du dann barmherzig wirst. Weißt du, das ist Gnade, wenn Gott dich wieder barmherzig macht und gnädig macht und großzügig macht. Nach meiner Erfahrung, ich habe meine Kinder am Tisch beten lassen. Ich konnte nicht einmal das Tischgebet wollte mehr sprechen. Weil das ist so sinnlos. Ich habe gewusst, Jesus lebt, Jesus existiert. Aber in meinem Leben war das nicht der Fall. Bis ich durch dieses Tief gegangen bin. Und wir erleben Gnade, was Gnade ist, wenn wir durch Tiefen gegangen sind. In aller Liebe. So, Gnade. Weißt du, das ist eine Gottes, Anordnung Gottes in unserem Leben, dass das so passiert. Und das suchen wir uns nicht raus, sondern es ist eine Sache, wo Gott dann im richtigen Moment, wenn wir soweit sind, kriegen wir so einen Patcher. Verstehst du? So einen Dämpfer. Und ich bin Gott so dankbar. Geschwister, wenn ich das nicht gehabt hätte, nicht diese Erfahrung nicht gehabt hätte, könnte ich heute euch das nicht predigen von der Gnade Gottes. Ich habe selber durchlebt, was es heißt, unten durch. Und es ging eine Woche. Ich habe meinen Dienst quittiert. Dann hat der Vorsteher jemanden geschickt zum Predigen. Ich habe unten zum Fenster geguckt, wer kommt heute zum Predigen. Weißt du, mein Herz brannte trotzdem. Ich habe Jesus lieb gehabt. Aber Gott erlaubt es. Und weißt du, und eigentlich der Grund, was alles war, die Ursache, ich habe aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Irgendeine Bagatellsache, zu aufgebauscht, zu einem Drama. Aber Gott hat es zugelassen, damit ich was lerne und andere verstehe und mich in andere hineinversetzen kann. So geht es. Lass uns aufstehen. Weißt du, lasst uns den Triumph der Gnade Gottes in unserem Leben erleben. Einfach Gnadenerfahrungen, wie auch immer, wo wir auch immer sind. Herr, du schenkst uns Gnadenerfahrungen, du führst uns. Wir können und müssen unseren Geschwistern nicht die Gnade beibringen, lehren und sie mit Gnade füttern. Nein, Herr Jesus, das machst du. Du schaffst, dass wir Schritte machen in die richtige Richtung. Du weißt, wie weit wir sind, wann wir diese Lektion durchnehmen müssen, persönlich und privat und jeder auf seine Art. Aber ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich gelehrt hast, Gnadenerfahrung, dass du mich gelehrt hast, gnädig zu sein mit mir selbst, mit anderen Leuten, mit der Gesellschaft. Und ich möchte in dieser Gnade weiterleben und weiter bauen. Segne auch diese Gemeinde und lass diese Gemeinde eine Gnadengemeinde sein. Halleluja. Amen.